Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Gute Eltern lieben ihre Kinder und gute Eltern warnen ihre Kinder vor Gefahren, besonders weil sie sie lieben. Ich erinnere mich, als ich noch in den USA wohnte und eines meines Kindes mit voller Geschwindigkeit auf eine Straße raste. Ich habe laut geschrien, halt, stopp. Und wenn du da wärst, wenn du ein Zuschauer wärst und mich nur schreien gesehen hättest, wenn du den ganzen Zusammenhang nicht gesehen hättest, dann hättest du vielleicht gedacht, dieser Typ ist ein wütender Vater. Übrigens, ich denke nicht, dass ich ein wütender Vater bin, zumindest nicht normalerweise, aber du kannst meine Kinder fragen. Und ich hoffe, sie werden das bestätigen. Jedenfalls, wenn du da wärst und wüsstest, warum ich geschrien habe, und dann, wenn du den Zusammenhang gewusst hättest, dann wusstest du, weswegen ich geschrien habe. Dass ich das wichtig für mein Kind, für sein Leben gedacht habe. Manchmal müssen Eltern aus vollem Halse schreien, damit das Leben ihrer Kinder verschont bleibt. Gute Eltern warnen ihre Kinder. In unserem heutigen Text finden wir eine Warnung, eigentlich eine von 5 Warnungen aus dem Buch der Hebräer. Manche würden sagen, es ist die strengste von allen 5 Warnungen und sogar eine der schärfsten Warnungen in der ganzen Bibel. Wenn wir sie lesen, könnte es so ausschauen, als würde der Schreiber seine ursprüngliche Zuhörerschaft anbrüllen, ja sogar uns anschreien. Aber du musst den Zusammenhang von tiefer Liebe und Sorge verstehen. Also lesen wir den Text von Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 26 bis 39. Es ist das Wort Gottes. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, vor gemein geachtet und im Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmel besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen in ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Beten wir. Vater, wir wissen, dass du uns liebst. Und wir danken dir für diese Worte, auch wenn die streng sind. Hilf uns, diese Warnung zu nehmen und hilf uns, auf Jesus zu schauen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Also wir sind fast am Ende unserer Predigtreihe über den neutestamentlichen Hebräerbriefs. Wie wir sagten, ist das eine von den fünf Warnungen aus dem Buch. Zu Beginn des Buches warnte der Schreiber von den Gefahren eines leichtsinnigen Glaubens, dann eines ängstlichen Ungehorsams, dann des Abdriftens und der geistlichen Apathie. Und in Kapitel 12 warnt er davor, sich zu weigern, zuzuhören. Und in diesem Abschnitt warnt der Autor vor dem, was er mutwilligen Sündigen oder absichtliches Sündigen nennt. Ich muss dir sagen, dass dieser Abschnitt einer der am meisten missverstandenen und falsch angewandten Texte der Heiligen Schrift ist. Zum Beispiel einige Evangelikale haben ihn benutzt, um zu lehren, dass du dein Heil verlieren kannst, dass nachdem du gerettet bist, kannst du sündigen und dein Heil verlieren. Und im Laufe der Jahrhunderte haben Römisch-Katholiken sie benutzt, um ihr Beichtsystem zu rechtfertigen. Die Vorstellung, dass nachdem du getauft bist, wenn du aus Versehen sündigen solltest, dass du ein Beichtsystem durchlaufen musst, damit dir diese Sünde vergeben wird. Du musst beweisen, dass es dir wirklich leid tut, wie leid es dir tut, und musst du die richtigen Gebete sprechen und die richtigen Dinge tun, damit dir vergeben wird und du die Errettung behältst. Also um klar zu sein, ich glaube nicht, dass unser Text diese Dinge lehren. Ich glaube sogar, er lehrt genau das Gegenteil, und ich werde versuchen, das euch zu zeigen. Zunächst einmal sollten wir uns daran erinnern, dass der ganze Sinn der Hebräerbrief darin besteht, uns zu sagen, dass es ein Opfer für die Sünde gibt, einen großen Hohepriester, Jesus, den Messias, und dass sein ein Opfer ausreicht. Es wird nie wiederholt und es darf auch nicht so sein. Es gibt nichts, was seinen Platz einnehmen kann. Es gibt nichts, was wir jemals tun können, um den vollendeten Werk Christi etwas hinzuzufügen. Du kannst nicht besser werden als perfekt. Und das Leben und Todesopfer Christi waren vollkommen perfekt. Wir brauchen uns also nicht wieder in Gottes Gunst zu kriechen. Es macht keinen Sinn. Und ein wahrer Gläubiger kann niemals seine Errettung verlieren. Also was versucht der Autor in dieser Warnung in Vers 26 zu sagen? Also lesen wir es noch einmal. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Nochmals, der Autor sagt nicht, dass wenn du Christ wirst und dann sündigst, dass du kein Christ mehr bist. Wenn er sagt, absichtlich sündigen oder mutwillig sündigen, dann meint er damit nicht irgendeine Art von Sünde, sondern etwas ganz Spezifisches. Wenn du schon andere Predigten in unserer Predigtreihe über Hebräerbrief gehört hast, dann weißt du, dass der Autor sich an Juden wendet, die zum Glauben gekommen waren, dass Jesus der lang erwartende, lang verheißene Messias ist. Nachdem sie das getan hatten, begannen sie wegen ihres Glaubens verfolgt zu werden als Christen, als neue Christen. Und so sind einige von ihnen in Versuchung gekommen, sich im Judentum zu verstecken, wo sie weniger verfolgt werden würden. Sie haben aufgehört, christliche Gottesdienste zu besuchen. So laut Kapitel 10, Vers 25 heißt, ihre eigene Versammlung verlassen, um zu den alttestamentlichen Ritualien, den Opfersystem und den Speisegesetzen zurückzukehren. Im Grunde genommen, um sich von Christus abzuwenden, um ihre eigene Haut zu retten. Das ist die bewusste Sünde, Das ist die mutwillige Sünde, auf die er sich bezieht. Das ist der Zusammenhang dieses Abschnitts und der Kontext des ganzen Buches. Einige von ihnen hatten sich von Christus abgewandt und kehrten zu den Ritualien des Alten Testaments zurück. Aber weil Jesus gekommen ist, gibt es kein Zurück mehr zu diesen alten Opfern. Das ist unmöglich. Dies zu tun, sind eine mutwillige Sünde und der Ablehnung Gottes gleich. Wenn wir weiterhin mutwillig sündigen, indem wir den Messias des Herrn ablehnen, der Vers geht weiter, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Was heißt das? Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass wenn eine Person das eine wahre Opfer für Sünde, Jesus, absichtlich ablehnt, dann bleibt natürlich kein Opfer für die Sünde mehr übrig. Denn die Opfer des Alten Testaments sind nicht länger, nicht mehr gültig. Also stell dir vor, du hast einen Freund, der ist Ladenbesitzer und du gehst in sein Geschäft. Er ist freundlich, er kennt deine Familie und er ist selber dein Freund, er kennt dich gut. Und jedes Mal, wenn du dorthin gehst, jedes Mal versuchst du etwas zu kaufen, aber du hast kein Geld dabei, du hast deinen Bankomat nicht dabei, du nimmst ein Stück Papier und schreibst einen Schuldschein, anstatt tatsächlich Geld zu bezahlen. Und erstaunlicherweise, dieser Typ akzeptiert den Schuldschein, obwohl es nur ein blödes Stück Papier ist. Du machst es nicht einmal. Du machst das immer wieder Jahr für Jahr und jedes Mal akzeptiert der Ladenbesitzer dein Stück Papier, deinen Schuldschein. Bis du eines Tages eine Erbschaft von mehreren Millionen Euro erhältst, dann gehst du wieder in das Geschäft rein, versuchst etwas zu kaufen, aber der Ladenbesitzer weiß von deiner Erbschaft. Und stell dir vor, du gehst da zurück, versuchst etwas zu kaufen, nimmst das Papier und versuchst einen Schuldschein zu schreiben. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Es ist völlig Blödsinn. Du hast mehr als genug Geld. Das viel mehr, als du jemals brauchen würdest. Echtes Geld, nicht ein blödes Stück Papier. Nicht nur ein Versprechen von künftigem Geld, dein Schuldschein macht keinen Sinn mehr. Dein billiges Stück Papier ist jetzt wertlos. Und er sagt dir, zeig mir das Geld, show me the money. In den Zeiten des Alten Testaments waren die Tieropfer wie diese Schuldscheine. Sie waren in den Augen Gottes nur als Symbol für das künftige bessere Opfer Jesus gültig. Aber jetzt ist Jesus gekommen. Und da das Lamm Gottes ein für allemal das perfekte Opfer dargebracht hat, sind diese alten Tieropfer nutzlos. Die sind nicht einmal mehr Symbole oder Schuldscheine. Tatsächlich sind sie jetzt eine Fälschung und werden dich vom Echten fernhalten. Wenn du das einzig wahre Opfer, das es für Sünde gibt, ablehnen hast, wohin gehst du denn, um Vergebung zu bekommen? Und der Punkt des Autors ist, dass du nirgendwo hingehen kannst. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Ablehnung der Wahrheit Christi hat tragische, ewige, ernste Nachfolgen. Und das sagt er in Vers 27. Dass ohne Christus nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers bleibt, der die Widerspenstigen verzehren wird. Also dieser Abschnitt lehrt nicht, dass du dein Heil verlierst, wenn du sündigst, nachdem du gerettet bist, oder dass du dir den Weg zurück durch Beichte verdienen musst. Nein. Er warnt die Hebräer davor, Christus zurückzuweisen, seine Person, sein Leben, sein Opfer, seine Herrschaft zurückzuweisen. Wenn du das Opfer Jesus Christi ablehnst, steht dir kein anderes Opfer zur Verfügung. Der Autor erwähnt drei ernste Dinge, die die Ablehnung des Opfers Christi bedeutet. Erstens, Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und drittens den Geist der Gnade geschmäht hat. Also schauen wir diese drei an. Erstens, jemanden mit Füßen zu treten. Was bedeutet das? Also du weißt es. Es heißt, dass du ihn wie einen besiegten Feind zu behandeln. Mit anderen Worten, das heißt in dieser Situation, dass du Jesus und sein Opfer abzulehnen, bedeutet, dass Jesus es zu Recht verdient hat, den Tod eines Verbrechers zu sterben. So schlimm ist es. Zweitens, das Blut des Bundes entweihen. Was heißt das? Das bedeutet, dass du das Blut Jesu als unwürdig, unnötig, unzurechten betrachtest. Und drittens, den Geist der Gnade beleidigen. Also Jesus selbst sprach über die Sünde, den Heiligen Geist zu lästern. Wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, lehnen wir den ab, der uns Gnade schenkt, der uns zum Glauben an Christus führt. Also es ist eine ernste Sache, sich von Christus abzuwenden. Eine tragische Sache. Der Verfasser, der Autor zeigt uns in Vers 30, wie ernst das ist. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er nimmt diese Verse aus Deuteronomium, das heißt 5. Mose Kapitel 32, aus dem Lied von Mose, das Israel daran erinnerte, dass Gott sowohl der Beschützer und Retter, sowohl der Richter von Israel ist. Moses, sein Lied gibt Hoffnung und Trost und es gibt eine ernste Warnung. Liebe, also Gnade und Wahrheit. Gott ist Liebe in ihrer reinsten Form und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der puritanische Pastor in Amerika von dem 18. Jahrhundert, Jonathan Edwards, in seine berühmte Predigt Sünde in den Händen eines zornigen Gottes. Das ist eine Darstellung von Moses Lied aus 5. Mose Kapitel 32. Und der Titel stammt von unserem Abschnitt aus Vers 31. Moses warnt Israel davor, sich von Gott weg in Richtung Götzendienst zu bewegen. Der Autor des Hebräerbriefs warnt vor Menschen, die versucht sind, das Werk Christi unterzubewerten. Und Jonathan Edwards warnt vor unbekehrten Menschen, die in der Gemeinde sind, die Gottesfurcht nicht ernst nehmen. Die Heilige Schrift lehrt uns überall, Gott zu fürchten. Einige weisen darauf hin, dass Furcht bedeutet, Gott zu verehren und in Ehrfurcht zu halten. Und das stimmt, aber es bedeutet viel mehr als nur das. Es sollte eine echte Furcht davor geben, in der Gegenwart eines heiligen Gottes als unheilige Geschöpfe zu sein. Deshalb heißt es in Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Furcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Erlaube der Gottesfurcht, dich zu Christus zu treiben. Ich muss aber zugeben, dass die meisten von uns hier wahrscheinlich nicht versuchen, Christus zu verlassen, um zum mosaischen Gesetz zurückzukehren und hinzugehen und im Tempel ein Opfer darzubringen, oder? Also wir schwänzen den christlichen Gottesdienst nicht, um unsere Opfergaben zum Tempel in Jerusalem zu bringen. Aber es gibt Christen, die nicht regelmäßig in die Gemeinde kommen, weil sie glauben, sonntags Besseres zu tun zu haben. Oder Christen, die glauben, sie seien stark genug, um das christliche Leben allein zu schaffen. Lassen wir die Worte von Hebräer Kapitel 10, Verse 24 und 25 in unser Leben sprechen. Das ist das, was wir letzte Woche gelesen haben. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also die Begegnung als Christen am Tag des Herrn ist das von Gott geplante Mittel für unser geistliches Wachstum. Wir treffen uns nicht nur, weil es reine Tradition ist. Wir treffen uns, weil unser geistliches Leben, unser Glaube davon abhängt. In der Gemeinschaft kommt unsere Anbetung zum Ausdruck, als eine Stimme gemeinsam mit den anderen Gläubigern. Und es ist in der Versammlung, dass unser Glaube gestärkt wird, als wir den anderen Gläubigen sehen. Es ist die Gemeinschaft, in der wir ermutigt und ermahnt werden. Und ein Mangel an Gemeinschaft, ein Mangel an Anwesenheit und Praxis, wie bei den Zuhörern des Hebräerbriefs, kann dazu führen, dass wir beginnen, unseren Erlöser zu vergessen. Wir müssen alle eine geistliche Bestandaufnahme unseres eigenen Herzens vornehmen und uns fragen, bin ich wirklich gläubig? Liebe ich Christus über alles? Einer der wichtigsten Wege, auf denen wir wissen, dass wir Christus lieben und dass wir in Christus sind, ist, wenn wir unsere christlichen Geschwister lieben. Wenn ich Christus liebe, dann liebe ich seinen Leib, die Gemeinde. Und hier in der Zeit von Covid, von Corona, sind wir in einer heiklen Situation. Wir haben es mit einer globalen Pandemie zu tun. Wir alle wissen es und spüren das. Wir wissen auch, dass der beste Weg, die Pandemie zu bekämpfen, ist durch Social Distancing. Und das haben wir getan, so gut wie möglich. Dennoch müssen wir nach wie vor bewusste Wege finden, um mit dem Leib in Verbindung zu bleiben. Wir dürfen nicht versuchen, das christliche Leben in Isolation zu leben. Aus diesem Grund haben wir kleinere Hausgottesdienste abgehalten in den letzten 3 Monaten. Wenn du keine gesundheitlichen Risiken hast, versuche bitte einen Hausgottesdienst zu besuchen. Und wenn du diese Risiken hast, ich verstehe das. Und du kannst einem Hausgottesdienst oder Hauskreis fragen, ob du mitmachen kannst per Videochat. Nächsten Sonntag wollen wir zum ersten Mal seit über 4 Monaten wieder Gottesdienste in der Gemeinde abhalten. Und das allein zu sagen, ist einfach verrückt. 4 Monate. Was können wir? Also wir tun alles, was wir machen können, um es sicher zu machen. Und wenn du kommen kannst nächste Woche, melde dich bitte unter dem Link in unserem Newsletter oder wir werden das auch auf unserem Homepage haben. Und komme. Wir alle brauchen Jesus und wir alle brauchen einander. Wir müssen gemeinsam als eine Gemeinde anbeten. Es stärkt unseren Glauben. Und wir brauchen einander mehr als nur an Sonntagen. Also bitte geh auf andere in der Gemeinde zu. Und das vielleicht schaut anders aus für verschiedene Leute. Aber vielleicht kannst du diese Woche Leute in der Gemeinde anrufen oder schreib jemandem. Wenn du kannst, mach einen Spaziergang mit einem christlichen Bruder oder mit einer christlichen Schwester. Mach gemeinsam einen Gebetsspaziergang. Ermutige einander gegenseitig. Es gibt viele kreative Möglichkeiten, wie wir auch in dieser schwierigen Zeit in Verbindung bleiben können. Ich habe viele von dir genau dies tun sehen. Und ich bin ermutigt. Ich habe die Hoffnung, dass unsere Gemeinde gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen wird, stärker als sie es zuvor war. Ich habe Hoffnungen für dich, dass du im Glauben verharren wirst, dass du unserem Herrn Jesus Christus treu bleibst. und der Schreiber von Hebräerbrief hat Vertrauen, dass auch seine Leser ausharren werden. Er schrieb alles, was er tat, als Warnung aus Liebe. Er liebte sie und möchte sie ermutigen, auszuharren. Dann kommt Vers 32 und er beginnt seinen Ton von der Warnung zur Ermutigung zu ändern. Es ist keine andere Botschaft, sondern der Rest der einen Geschichte. Es ist der Rest des Aufrufs aus dem ganzen Kapitel. Die Hebräer sollten die ernste Warnung, sich vom vollkommenen Opfer Christi abzuwenden, ernst nehmen. Und sie sollten sich daran erinnern, wie Gott ihr Leben verändert und sie dazu gebracht hat, aufopfern zu leben und Prüfungen und Leiden für den Erlöser zu ertragen. Sie hatten von Christus gehört, sie hatten geglaubt, ihr Leben war ein echtes Spiegelbild ihres Glaubens. Sie hatten sogar für ihren Glauben gelitten. Er sagt, dass die Hebräer während der Verfolgung Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen haben und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Also wie konnten sie solches Leiden mit einer freudigen Haltung ertragen? Ich kann auch an guten Tagen nicht den ganzen Tag freudig bleiben. Aber in Vers 34 gibt uns das Geheimnis. Es heißt, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Der Schreiber ermahnt sie dann in dem Glauben, in dem sie begonnen hatten, weiterzumachen, ihr Zuversicht nicht wegzuwerfen, dass eine große Belohnung ist. Und diese Botschaft ist auch für uns. Wir leben nicht in ernsthafter Verfolgung wie die jüdischen Gläubigen in dem ersten Jahrhundert. Aber wir leben in einer Zeit ungeheurer Unsicherheit. Wie kannst du freudig bleiben? Wie kannst du in einer sich ständig veränderten Welt Zuversicht und Sicherheit haben? Nur im Fels Jesus Christus. Wenn wir uns vor Christus abwenden und uns etwas anderem zuwenden, verlieren wir unseren Vertrauen. Wirf es also nicht weg. Aushalten, ausharren, durchhalten. Eine der schönsten Lehren der reformierten Theologie heißt die Beharrlichkeit der Heiligen. Es ist eine biblische Wahrheit, über die wir am Anfang sprachen, dass der wahre Gläubige ausharren wird. Dass wir unser Heil nicht verlieren können, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. Die Beharrlichkeit der Heiligung ist, anders gesagt, oder vielleicht besser gesagt, die Bewahrung der Heiligen, weil der Heilige Geist ist im Leben des Gläubigen. Philipper 1,6 sagt uns, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nach der Warnung, sich nicht von Christus abzuwenden und dem Aufruf, im Glauben fortzufahren, endet der Autor mit diesen ermutigenden Worten. Verse 37 bis 39. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also in diesen Versen zitiert der Autor Habakuk, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Die Gerechte werden aus Glauben leben. Das ist das Evangelium nach Habakuk. Es ist hier wieder in Hebräerbrief und noch in Römer Kapitel 1, Vers 17. Und dieser eine Satz, die Gerechte werden aus Glauben leben, das ist der Satz, der die protestantische Reformation angefangen hat. Das ist der Satz, der Luther sein Leben verändert hat und die ganze Welt geändert hat. Luther hat diese Worte gelesen und gepredigt, nachdem er sein Leben damit verbracht hatte, sich durch äußerste Hingabe an ihn die Gunst Gottes zu verdienen. Tief in seinem Inneren wusste er, dass er nie genug tun könnte. Wenn er also las, die Gerechte werden aus Glauben leben. Das veränderte sein Herz und hat die Welt sogar verändert. Und es kann auch dich verändern. Bring deine Sünden und deinem Versagen dem Erlöser, weil die Gerechte aus Glauben leben werden. Vertraue nicht auf deine eigenen Werke. Ruhe in Jesus und seinem Opfer. Die Gerechte werden aus Glauben leben. Suche nicht nach einem Ersatzretter. Scheue dich nicht davor zurück, zum Kreuz zu blicken. Nichts und niemand sonst kann tun, was unser Herr Jesus getan hat. Die Gerechte werden aus Glauben leben. Also schaue auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Und du kannst darauf vertrauen und die Sicherheit haben, dass wir nicht zu denen gehören, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Lass uns beten. Vater, hilf uns, diese Hoffnung zu haben. Hilf uns, ständig in dir zu bleiben, ständig auf Jesus zu schauen, ständig zu glauben, dass der Gerechte aus Glauben leben werden. Wir brauchen Jesus heute und für immer. Und wir beten in seinem Namen. Amen.